ein tschechisches Ahoi an alle unsere Hörer. Hallo, also bei Radio Prag, den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Und die ist wieder ziemlich voll. So berichten wir heute über ein neues Oratorium, bei dem der böhmische Landesheilige Adalbert und ein deutsch-polnisch-tschechisches Orchester im Mittelpunkt stehen. Und im Sprachkurs gehen wir diesmal auf Tschechisch einkaufen. Doch zunächst ab in die Geschichte. Es sollte ein Geschenk sein und vor allem eine Danksagung an einen großen Mann. Das Denkmal des sowjetischen Diktators Josef Stalin, der in einer überdimensionalen Granitgestalt von einer Anhöhe in aller Ewigkeit auf ganz Prag hinabschauen würde. Vor 68 Jahren wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Am 1. Mai 1955 fand mit viel Pomp die Enthüllung statt. Doch Stalin und seine Figurenfolge blieben nicht, wie eigentlich vorgesehen, für alle Zeiten verewigt auf der Lätna stehen. Die Lebenszeit des tonnenschweren Granitklotzes betrug letztlich nur knapp 8 Jahre. Die Entstehung und die Zerstörung des Stalin-Denkmals sowie das tragische Schicksal des Bildhauers Otakar Schwetz hat vor einiger Zeit den in Wien lebenden Tschechen Rudolf Zeiner inspiriert, einen Roman zu schreiben. Diesen hat Zeiner vor kurzem in Prag vorgestellt. Jitka Mladková war für Radio Prag dabei.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Am 18. Dezember 1949 feierte Josef Vissarionowitsch Stalin seinen 70. Geburtstag. Aus diesem Anlass organisierte die tschechoslowakische Regierung eine sonderbare Unterschriftenaktion, bei der innerhalb von 4 Tagen rund 9 Millionen Bürger Glückwünsche für Stalin unterzeichneten. Schon seit geraumer Zeit dachten die Kommunisten auch daran, ein Denkmal des Sowjetherrschers in Prag aufzustellen. Sein runder Geburtstag passte der seit 1948 herrschenden Staatspartei ins Konzept. Am 22. Dezember 1949 erfolgte die Grundsteinlegung. Die Stalin-Statue sollte als das europaweit größte Denkmal gebaut werden. Auf die Spuren seiner Entstehung hat sich Rudolf Zeiner begeben, der 1968 nach Wien emigrierte. Er ging dem originellen Gedanken nach, die in Archiven angestöberten Fakten in einem Roman zu verarbeiten. Warum?
Lange, lange habe ich die Materialien studiert in Archiven, in verschiedenen Archiven. Aber ich wollte keine Faktografie schreiben, ich wollte keinen trockenen Roman schreiben. Ich wollte einen Roman über die Menschen, die diesem Denkmal gebaut haben, von Anfang an. Dann über die ganze Arbeit, die eben an diesem Denkmal war, die war mit irrsinnigen Schwierigkeiten verbunden. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Mit denen hatte man überhaupt keine Erfahrung gehabt. Die Erfahrungen haben die erst gesammelt. Es war eigentlich fraglich überhaupt, ob so etwas zu verwirklichen war. Aber die Idee hat Vorrang gehabt und damit haben die keine Kosten gescheut, keine Probleme. Deswegen hat auch die Bauzeit statt 2 Jahren 5 Jahre gedauert, aber das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Diesen Denkmal war für die Ewigkeit gebaut und für die Ewigkeit ist das beste Material und die besten Leute gerade das Richtige.
Die Protagonisten des Romans Stalin aus Granit sind keineswegs fiktiv, allen voran der damals 58-jährige Bildhauer Otakar Schwetz.
Er war sehr berühmt zwischen den 2 Kriegen und er war ein sehr, sehr erfolgreicher Bildhauer. Nach dem Putsch, also nach der kommunistischen Übernahme, wurde eine Ausschreibung für die Statue von Stalin ausgerufen. Alle Bildhauer waren gezwungen, daran teilzunehmen und Otakar Schwetz war einer von denen. Und seine Idee, nicht nur eine Statue zu machen, sondern ein Gruppenbild von 9 allegorischen Gestalten im Vordergrund mit Stalin, hat eben damals den ersten Preis gewonnen und dann hat er das machen müssen.
Insgesamt 54 Bildhauer und Architekten hatten innerhalb von einem Dreivierteljahr jeweils einen Entwurf für das Stalin-Denkmal vorbereitet. Nachdem sich die aus 8 Ministern und dem Premierminister bestehende Regierungskommission für den von Schwetz entschieden hatte, atmeten viele seiner Kollegen auf, weil sie die Hauptverantwortung für das megalomane Bauwerk nun nicht übernehmen mussten. Es war offenbar ein Wettbewerb, in dem nur wenige gewinnen wollten. Der siegreiche Bildhauer geriet folglich unter großen Druck. Er musste zunächst ein 1 Meter hohes und danach ein 3 Meter hohes Modell anfertigen. Dem zweiten Modell sollte nach Wunsch von Regierungschef Sabotutski bereits anzusehen sein, dass es sich um ein Denkmal des mutigen Mannes Stalin handelt. In einem Protokoll über das Treffen von Regierungsvertretern mit Schwetz und weiteren Künstlern hieß es, der Autor des Entwurfs scheine Angst zu haben, seine Ideen umzusetzen. Befragt wurde auch das Volk. Schwetz, Skizzenmodelle und Zeichnungen wurden öffentlich ausgestellt und auch von dieser Seite mangelte es nicht an kritischen Stimmen. Das Konzept des Denkmals wurde bis ins letzte Detail diskutiert. Zum Beispiel, warum Stalin am Westufer der Moldau stehen soll, wenn er eigentlich aus dem Osten kam, nämlich in Vertretung der Roten Armee. An der Figurengruppe, die 1952 aufgenommen wurden, erwiesen sich in der Tat als außerordentlich harte Nuss. 30 Meter Gesamthöhe einschließlich des mehrstöckigen Podestes, davon die Figuren allein 15 Meter hoch. Die Länge des Denkmals sollte 22 Meter betragen, wobei allein Stalins Schuh schon 2 Meter maß. Auf Stalin, der in der Figurengruppe voranschritt, folgten auf der einen Seite symbolisch Vertreter der Tschechoslowakei, ein Arbeiter, eine Bäuerin, ein Erfinder und ein Soldat. Auf der anderen Seite von Stalin wurde wiederum die Sowjetunion repräsentiert durch einen Arbeiter, eine Kolchosarbeiterin, einen Wissenschaftler und einen Rotarmisten. Am 1. Mai 1955 war es soweit. Der 17 Tonnen schwere Beton- und Granitkoloss wurde feierlich eingeweiht. Seine Maße eigneten sich nicht für eine klassische Enthüllung. Ottakar Schwetz war allerdings nicht mehr dabei. 4 Wochen zuvor hatte er Selbstmord begangen. Die Nachricht von seinem Tod durfte nicht veröffentlicht werden. Auch war sein Name nicht am Denkmal zu finden. Bei der pompösen Einweihungsfeier wurde das tschechoslowakische Volk zum Denkmalautor erklärt. Der in der Zwischenkriegszeit auch international bekannte Ottakar Schwetz sollte in Vergessenheit geraten. Womit hat er viele Jahre später dann das Interesse von Rudolf Zeiner erweckt?
Der Impuls war eigentlich die Plastik oder die Statue von Motorzyklisten. Das war Sunshine. Mit dieser Plastik hat Ottakar Schwetz in Paris ersten Preis auf eine Ausstellung gewonnen. Damit ist er eigentlich berühmt geworden. Er hat wunderschöne Plastiken, wunderschöne Büsten und wunderschöne Statuen gemacht. Einige stehen noch. Einige wurden zerstört, weil das waren tendenziöse Werke und die wurden zuerst von deutschen Nazisten zerstört und dann von Kommunisten sogar.
Die futuristische Bronzeplastik, die Schwetz als Sunshine, der Motorradfahrer, bezeichnete, gehört zu seinem Frühwerk. Als Teil des Privatnachlasses von Norman und Susan Hasco wurde sie im vergangenen Jahr beim Londoner Auktionshaus Sotheby für rund 140.000 britische Pfund verkauft. Außerdem Motorradfahrer hat sich Zeiner auch mit anderen Werken des zum Teil tatsächlich vergessenen Bildhauers sowie mit dessen Lebensgeschichte vertraut gemacht. Wie war danach aber der Weg zum Roman Stalin aus Granit?
Zuerst habe ich es nach 20 Jahren zurück dürfen. Das ist nach der Wende, nach 1989. Dann im Laufe der Zeit ist mir die Idee gekommen, über diesen Denkmal zu schreiben. Und dann habe ich angefangen, die Materialien zu suchen und die Tatsachen und dann die Menschen. Nach 50 Jahren war es irrsinnig schwierig, überhaupt die Menschen noch zu finden. Und ich habe sehr viele von den Bildhauern, die damals daran gearbeitet haben, gefunden. Einer von denen war eben Autor von diesen Fotografien von der von der Demolition, das war der Josef Klimesch. Und von ihm habe ich viel, viel Informationen und von anderen auch. Ich habe noch einige von den Bildhauern, die ich noch gesprochen habe, leben nicht mehr.
Dem Monsterbau, der im Stadtbild der unweit gelegenen Prager Burg Konkurrenz machen sollte, waren allerdings nur rund 7,5 Jahre beschieden. Nach dem politischen Tauwetter in Moskau, ausgelöst durch Chruschtschows Kritik an seinem Vorgänger, erhielten auch die Genossen in Prag Signale, dass das Stalin-Monument in ihrer Stadt nicht mehr erwünscht sei. Darauf reagierte die tschechoslowakische Führung aber nicht. Auf dem Parteitag von 1961 kritisierte Chruschtschow erneut Stalin und ließ auch dessen mumifizierten Körper aus dem Mausoleum an der Kremlwand entfernen. Anfang des Jahres 1962 kam dann der Befehl aus Moskau, sich vom Stalin-Denkmal zu verabschieden. Diesen Befehl konnte man in Prag nicht mehr ignorieren. Auf Anweisung der Staatsparteiführung mit Antonin Nowotny an der Spitze musste der Standbildriese gesprengt werden. Allerdings respektvoll, wie es offiziell hieß. Es war prinzipiell eine schwierige Aufgabe, den aus Betonmasse und schweren Granitplatten bestehenden Koloss, der durch eine Eisenbetonkonstruktion tief im Boden verankert war, von der Erdoberfläche verschwinden zu lassen. Zunächst wurden Stalins Kopf sowie die Häupter der restlichen Figuren mit Presslufthämmern zerstört und erst danach die restliche Masse mit Dynamit gesprengt. Ein Teil des Podestes blieb erhalten, weil sonst eine am Hang der Letna drohte. Jegliches Fotografieren und Filmen der Sprengung waren strengstens verboten. An eine offizielle Dokumentation war schon gar nicht zu denken. Die Originalfotos, die im Buch von Rudolf Zeiner zu finden sind, hat der von Zeiner erwähnte Zeitzeuge Josef Klimesch natürlich illegal gemacht. Die Beseitigung des Stalin-Denkmals dauerte mehrere Wochen. Erst im November 1962 wurde sie beendet. Einen Teil der Steine nutzte man für den Straßenbau. Der Rest landete in einem toten Arm der Moldau. 1988 befasste sich das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei mit dem Gedanken, auf der Letna eine neue Dominante aufzustellen. Der politische Umbruch im November 1989 machte dem jedoch dann einen Strich durch die Rechnung.
Soweit der Beitrag von Jitka Mladková. Der politische Umbruch von 1989, also die Samtene Revolution, hat aber noch mehr bewirkt, als dem Bau von Riesendenkmälern ein Ende zu setzen. So konnte in der Folge die marode Wirtschaft wieder flott gemacht werden. Das ist nicht zuletzt am heutigen Warenangebot in den tschechischen Geschäften zu sehen. Und genau dorthin geht es jetzt in unserem Sprachkurs zusammen mit Markéta Kachlíková und Martina Schneibergová. Sie hören eine Wiederholung vom Freitag. Ich wünsche einen fröhlichen Einkauf.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. In einer der vergangenen Ausgaben des Sprachkurses wurden Lebensmittel eingekauft. Wir haben Ihnen damals einige Vokabel beigebracht, die man auf der Verpackung oder auf dem Etikett ablesen kann. Heute wollen wir Ihnen helfen, sich im Supermarkt zu orientieren. Der Supermarkt heißt auf Tschechisch Supermarket. Es ist ein Wort, das sich erst in den letzten 2 Jahrzehnten eingebürgert hat. Früher eingekauft wurde in einer Selbstbedienung
Samoobsluha,
umgangssprachlich
Samuschka.
Sowohl in der Selbstbedienung als auch im Supermarkt nimmt der Kunde sich selbst die Ware aus den Regalen,
Regale,
legt diese in den Korb,
Koschik,
oder in den Einkaufswagen,
Nákupní vozík,
und bezahlt sie dann an der Kasse,
Pokladna.
Damit sich der Kunde im Laden,
Obchod,
orientieren kann, helfen ihm verschiedene Schilder und Tafeln. Brot und Gebäck,
Chleb a pečivo,
findet man häufig gleich am Eingang. Weiter geht's mit Obst und Gemüse,
ovoce a zelenina,
Milchprodukte,
mléčné výrobky,
werden meistens in einem Kühlregal aufbewahrt und vorbei an den Süßigkeiten,
cukrovinky,
gelangt man zu den Getränken,
nápoje.
In anderen Regalen findet man Kaffee und Tee,
káva a čaj,
Mehl,
mouka,
Teigwaren,
těstoviny,
Reis,
rýže,
Zucker,
Zucker
und Salz,
sůl,
aber auch Kompot,
kompoty,
Marmeladen,
džemy
und verschiedene Konserven,
konzervy.
Auch in einem Supermarkt erhält man einige Waren an der Theke,
u pultu.
Dies betrifft vor allem Delikatessen,
lahutky,
Fleisch- und Wurstwaren,
maso a uzeniny,
beziehungsweise Erzeugnisse von Bäckerei und Konditorei.
Pekárna a cukrárna.
Guten Appetit und auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Den Sprachkurs gestaltet hat wie immer Markéta Kachlíková und sie bleibt uns auch noch im folgenden Kultursalon treu. Am 23. April wird in Tschechien der Namenstag des heiligen Vojtěch, also des Adalbert, eines der böhmischen Landespatrone, gefeiert. Zu seinen Ehren hat Jiří Pavlica das Oratorium Porta Peregrinorum, Tor der Pilger, komponiert. Es erklingt am Sonntag im Veitsdom auf der Prager Burg, der auch den beiden Heiligen Adalbert und Wenzel geweiht ist. Gespielt wird das Werk vom Orchester Europera, das junge Musiker aus Deutschland, Polen und Tschechien vereint. Mehr über das neue Oratorium, über das Leben und Wirken des Heiligen Adalbert sowie über das Ensemble Europera sagt Ihnen nun Markéta Kachlíková.
Jiří Pavlica ist im breiten Bewusstsein vor allem als Leiter, Geiger und Sänger des mährischen Folklore-Ensembles Hradišťan bekannt. Weniger bekannt ist, dass er sich auch dem Komponieren widmet. Die Entstehung seines 10-teiligen Oratoriums Porta Peregrinorum, das Tor der Pilger, wurde vom Jugendorchester und Jugendchor Europera aus Görlitz initiiert. Dessen Dirigent Miloš Krejčí hatte sich an Jiří Pavlica gewandt. Gemeinsam haben sie nach einem Thema gesucht, das den internationalen Charakter des Ensembles sowie die Beziehungen zwischen Tschechien, Deutschland und Polen widerspiegeln würde. Komponist Jiří Pavlica.
Impulsem bylo to, že mě navštívil pan dirigent Krejčí jako zástupce orchestru Europera.
Dirigent Krejčí hat mich als Vertreter des Orchesters Europera besucht und gebeten, für dieses Orchester etwas zu komponieren. Dieses Etwas wurde dann gesucht. Als wir uns darüber unterhalten haben, habe ich begriffen, dass es gut wäre, für ein solches Orchester, das aus jungen Tschechen, Deutschen und Polen besteht, etwas zu schreiben, das ihnen auch die Geschichte näher bringt. Etwas, das sie zur Toleranz erzieht und nicht zuletzt ein Werk ist, das eine gewisse Botschaft beinhaltet.
Miloš Krejčí hat bereits mehrere Komponisten beauftragt, Werke für das Europera-Orchester zu schreiben. Zu seiner Wahl von Jiří Pavlica sagt er:
Ich habe natürlich mehrere Komponisten im Kopf, die ich gerne ansprechen würde. Und nachdem ich diese Chvění, das ist das Schwingen oder so kann man das übersetzen, vielleicht gehört habe, habe ich gesagt, ich muss diesen Mann ansprechen, einfach fragen, weil das hat mir sehr gefallen. Und es war auch eine Kombination, symphonische Orchester mit dem Ensemble Hradišťan, was typisch ist auch, was Pavlica führt. Und wir haben uns getroffen und es ging gleich weiter. Nicht so einfach, wie das jetzt aussieht, weil es hat fast 2 Jahre gedauert.
war von Anfang an klar, dass es ein Oratorium, also eine kirchenmusikalische Komposition für das Europäer-Orchester werden wird.
Nicht ganz. Das hat sich so entwickelt, weil wenn das Ensemble Hradišťan in Prag gastiert, die übernachten meistens im Kloster in Dževnov. Und der Prior des Klosters ist ein sehr sympathischer Mensch und wir haben darüber gesprochen, was wäre und so. Und dann plötzlich war das Thema gut, Heiliger Adalbert wäre vielleicht das Thema und so. Und dann plötzlich war die Sipavlica in der Bibliothek im Kloster, konnte sich alles Mögliche angucken. Ich habe angerufen in Magdeburg, die haben mir aus dem Museum auch einiges geschickt. Ich habe das dem Publisher weitergeleitet und so nach und nach war klar, dass das Thema so auf die Welt kommt.
Die erste Inspiration fand der Komponist Jiří Pavlica in der mittelalterlichen lateinischen Legende über den heiligen Adalbert von Bruno von Querfurt. Ausschnitte aus dieser Legende rahmen als Prolog und Epilog das Werk ein. Sonst wurde das Libretto von Renata Putzlacher geschrieben, einer tschechisch-polnischen Dichterin, die Texte in drei Sprachen verfasst hat, auf Tschechisch, Polnisch und Deutsch.
Ja, das ist bewusst eigentlich am Anfang lateinisch, weil Jiří Pavlica hat den Text übernommen als Motto des Ganzen, Quo Vadis, Adalbert. Und dann das, was das Thema auch verbindet, das sind die Länder Tschechei, Deutschland, Polen. Natürlich, damals war das völlig anders. Ja, wir wissen, wie die Länder verteilt waren. Aber die Sprachen waren halt Deutsch, Tschechisch, Lateinisch, Polnisch. Und wir haben auch Musiker und Sänger aus diesen Ländern. Und für die ist das interessant, etwas zu lernen von Kollegen. Man versteht natürlich alles, was man sagen würde. Man wiederholt einige Sätze, die man Tschechisch sagt, auch dann in Deutsch, auch in Polnisch. Das gibt der Sache interessante Farbe. Ich finde das okay.
Der Autor selbst beschreibt sein Werk als mehrere Ebenen eines Dialogs.
Der erste Dialog wird zwischen der Zeit vor über 1000 Jahren und der Gegenwart geführt. Ich will auf Sachen hinweisen, die den Menschen damals plagten und ihn auch heute quälen. Ein weiterer Dialog wird zwischen den Völkern geführt. Die Viersprachigkeit ist ein formales Zeichen, aber die Tatsache, dass sich lebendige Personen aus drei Völkern daran beteiligen, führt sie näher zueinander. Sie begreifen, dass es erforderlich ist, den anderen zu respektieren und mit ihm auszukommen. Das hat der heilige Adalbert in seinem Leben erfüllt. Er war ein Europäer im echten Sinne des Wortes.
Der heilige Adalbert kam aus einem böhmischen Fürstengeschlecht. Er wurde in Magdeburg gefirmt, war Bischof von Prag und wirkte auch intensiv in den heutigen Ländern Polen, Ukraine, Ungarn und Italien. Das Oratorium schildert in 10 Teilen 10 Bilder aus seinem Leben. Seine Schuljahre in Magdeburg, seinen Aufenthalt im Aventinum-Kloster in Rom, die Gründung des Stiftes in Brzevnov bei Prag und seine Missionsfahrt nach Polen, wo er einen Märtyrertod gefunden hat. Pavlica beschreibt das Oratorium als seinen künstlerischen Höhepunkt im Bereich der klassischen Musik.
Es ist zeitgenössische Musik, die in der Tonalität verankert ist. Dies hat tiefere Wurzeln. Man sucht nach der Harmonie mit sich selbst, mit seiner Umgebung, mit dem, was über uns steht, mit der Natur. Und daher suche ich auch in der Musik harmonisierende Elemente. Wenn Sie nach einer konkreten Inspiration fragen, kann ich den einleitenden und abschließenden Epilog in Latein erwähnen. Dabei handelt es sich um ein Choralmotiv, das man als Fuge entwickeln könnte. Darum geht es aber nicht. Die Musik will den Inhalt zum Ausdruck bringen. Es handelt sich um 10 Stationen im Leben des heiligen Adalbert. Stationen, die für sein Leben grundsätzlich waren und gleichzeitig Stationen, die einen Einblick in die heutige Problemwelt anbieten.
Es ist eine Komposition, die der Poetik von Jiří Pavlica entspricht. Damit ist alles gesagt. Der Komponist hat Sinn für Melodie, auch Sinn für Kontraste. Es ist keine schräge Musik. Es ist eine Musik, die anspricht. Es ist eine Musik, die durch den Text auch etwas mitteilt. Und es entsteht eine Stimmung, die ich persönlich sehr positiv finde.
Die Welturaufführung des Oratoriums fand im Oktober letzten Jahres in Zittau statt. Es handelt sich um eine Komposition für das große symphonische Orchester, einen großen gemischten Chor und Bariton. Als Solist beteiligt sich der Sänger des Nationaltheaters in Prag, Roman Janál, an der Vorführung. Miloš Krejčí erzählt, wer im Orchester Europera spielt und wie alt die Musiker sind.
Unterschiedlich. Es gibt ganz kleine Kinder, die sehr begabt sind. Also wir hatten auch einen 10-jährigen Musiker. 10, 11, 12 ist keine Ausnahme. Bei Bläserinstrumenten ist das natürlich ein bisschen später, weil das braucht ein bisschen mehr Zeit, auch physisch und so. Das heißt Hörner und so, die sind schon ein bisschen älter. Ja. Es gibt aber auch Ausnahmen. Natürlich, die wollen dann im Orchester, wenn das denen gefällt, mehrere Jahre auch bleiben oder spielen. Aber jedes Mitglied muss sich jedes Jahr beim Probespiel bewerben. Das heißt, wenn er in der Konkurrenz das nicht schafft und es kommt jemand, der noch besser ist, dann hat er halt Pech. Und das wissen die. Deswegen ist das eine Art Motivation für die Kinder, sich der Sache intensiv zu widmen. Und es ist auch ein Sinn für die, weil die haben die Chance, in einem großen Sinfonieorchester Werke spielen, die Musikschulorchester nicht die Möglichkeit haben, weil die nicht die Besetzung haben.
Das Orchester existiert seit 1992. Die nächste Spielzeit ist also die Jubiläumssaison. Die Prager Uraufführung des Tors der Pilger am Sonntagabend auf der Prager Burg ist der Höhepunkt des Programms, das das Jugendorchester Europera in diesem Jahr einstudiert hat. Im Konzert werden noch Werke von Liszt, Marschner, Debussy, Novak und Max Bruch zu hören sein. Das Konzert findet unter der Schirmherrschaft von Kardinal Dominik Duka statt. Die Einnahmen werden der Vereinigung Weg 121 gespendet, die für Geistliche im Seniorenalter sorgt.
Das war's auch schon wieder bei uns im Programm. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.